Olympia, Krieg und Spiele, schmutzige Spiele. Sommerferien, Medienbibliothek Teil 2, Podcast-Tipps Juli. Die Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
Medienmagazin. 25 Jahre on demand.
Zu Deutschlands Olympischen Spielen 1936.
Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
Die olympische Flagge wird gehisst. Die Mannschaften, Vertreter der Nationen aus der ganzen Welt richten sich auf. Hauben, unzählige, fliegen auf. Künden vom Fest des Friedens, stehen noch eine kurze Weile wie eine riesige Wolke über dem steinernen Bau und entschwinden in der Ferne.
Vor 88 Jahren, im August 1936 in Berlin. In der Geschichte der Olympischen Spiele waren das die ersten voll audiovisuellen, Radio, Kino und sogar Fernsehen. Drei Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg von der NSDAP mit Reichskanzler Adolf Hitler als Fest des Friedens inszeniert. Die Idee von Olympischen Spielen als Friedensstifter, sie spielt bis heute in der PR des IOC eine wichtige Rolle. Genauso wie das Mantra von sauberen Spielen. Dazu gleich mehr. Sowie die zweite Sommerferien-Medienbuchempfehlung von Vera Linz und die allmonatlichen Podcast-Tipps von Zino Berette in der Ausgabe vom 27. Juli 2024.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Seit 1936, als die Olympischen Sommerspiele in Berlin erstmals als Radio-, Kino- und Fernsehereignis inszeniert wurden, sind die Wettkämpfe unter den fünf Ringen weltweit fester Bestandteil der audiovisuellen Medien. Das IOC generiert wesentliche Einnahmen aus den Übertragungsrechten und achtet penibel auf saubere und unpolitische Bilder. Doch kritischer Sportjournalismus ist möglich. Zwei Beispiele sollen dafür zum Auftakt der Olympischen Sommerspiele in Paris am Freitag stehen. Zum ersten mein Doku-Tipp Krieg und Spiele von Robert Kemper und Tom Klees.
Achtung an alle, Luftalarm. Gehen Sie in den Schutzraum.
Morgens fragen wir immer, wie geht's deinem Papa und wie geht's deinem Papa? Manchmal kommt dann, mein Vater hat sich seit 3 Tagen nicht mehr gemeldet, ich weiß es nicht. Wir unterstützen uns gegenseitig. All das ist ständig da, wir leben damit. Immerhin können wir uns beim Training ablenken, damit du dir nicht den Kopf darüber zerbrichst, dass dein Vater an der Front ist.
Dieser Ausschnitt eben war keine Aufarbeitung der olympischen Vergangenheit. Das ist jetzt in der Ukraine, aber auch in Gaza, Israel, Afghanistan, in verschiedenen Krisenherden der Welt geht die Dokumentation den Fragen nach, wie sich Sportlerinnen und Sportler auf die Spiele vorbereiteten, während um sie herum der Krieg tobt und weiterhin tobt. Aus Paris jetzt live zugeschaltet, einer der Autoren des Films, Robert Kempe. Robert, in Paris ist ja, vielleicht kann man das so sagen, nach der Eröffnung am Freitagabend wenigstens eine Insel des Friedens, der Glückseligkeit, der Völkerverständigung, oder schwingen die kriegerischen Konflikte weiter mit?
Ja, das muss man zweigeteilt, glaube ich, sehen. Das eine ist, dass für den Frieden und für den Ablauf der friedlichen Spiele hier zum einen natürlich ein immenses Polizeiaufgebot und Aufgebot von Sicherheitskräften da ist. Es ist wirklich unglaublich, wenn man durch die Stadt läuft, was dort alles abgesperrt ist, wie viele Polizisten man sieht, wie viele Soldaten man sieht. Also das zum einen, da kriegt man schon mal mit, was dafür nötig ist, so ein Mega-Event heutzutage noch austragen zu können. Es ist wirklich immens. Und das andere ist natürlich die Situation der Athletinnen und Athleten aus verschiedenen Ländern. Ich hatte gestern die Möglichkeit, auf der Pressekonferenz des ukrainischen Nationalen Olympischen Komitees zu sein. Da war der dortige NOK-Präsident da und auch eben Athleten und Athleten aus der Ukraine. Und die haben nochmal so einen Einblick in ihr Seelenleben gegeben und haben eben nochmal klargemacht, dass so sehr man hier dem Frieden will oder den Frieden aussenden möchte, so einfach ist es nicht, weil für sie kann es überhaupt keinen Frieden geben. Olympische Spiele sind für sie kein Friedensfest. Das haben sie gestern nochmal klar gesagt.
Nun war aber die Ansage, ich sag mal, von den führenden IOC-Köpfen, dass man in Paris und generell bei Olympischen Spielen ja doch sowas wie Völkerverständigung ausleben will. Man würde beide Kriegsparteien, Russland und zum Beispiel Ukraine, gleich behandeln, obwohl das stimmt nicht ganz. Russland sollte neutral starten. Das macht euer Film sehr transparent, wie da im Hintergrund sozusagen gerungen wurde für eine Lösung. Ist das eine Show oder gibt es tatsächlich ernsthafte Bemühungen, die Olympischen Spiele zu einem Friedensfest zu gestalten?
Na gut, Olympische Spiele werden nicht für den Frieden in der Ukraine sorgen. Olympische Spiele werden jetzt auch nicht für ja irgendeine Art von Vereinbarung oder Waffenstillstand im Konflikt oder im Krieg in Gaza und mit Israel führen. Das natürlich nicht, aber ist natürlich das, was das IOC um den Präsidenten Thomas Bach immer wieder auszusenden versucht. Und das ist natürlich auch Teil aus meiner Sicht einer Marketingstrategie, der man da eben auch folgt. Denn das IOC hält sich ja so ein bisschen für die ja ethischste oder moralischste Organisation, die es so gibt auf der Welt. Und wenn man eben auch diesen Anspruch wegnimmt, zu sagen, es ist ein Friedensfest, reduziert sich eben dieses Ereignis auf eine gewisse Art und Weise auf normales, zwar riesiges, aber auf normales Sportereignis. Und natürlich wird das natürlich damit aufgeladen, aber wenn man eben den Athletinnen zuhört in diesen unterschiedlichen Kriegs- und Krisenregionen, reduziert es sich dann eben dann doch maximal und es entzaubert so ein bisschen auch diesen Narrativ, den das IOC immer aussendet, dass es eben für viele Athleten kein Friedensfest sein kann, solange in ihrem Land eben weiter gekämpft wird oder solange, wenn wir jetzt auf Israel-Gaza schauen, Geiseln noch sich im Gazastreifen aufhalten und nicht befreit sind. Also all das spielt bei diesen Athleten eine immense Rolle und triggert auch, um es mal sozusagen diese Politisierung im Sport, die ja sowieso immer da ist, natürlich ist Sport per se politisch, aber es potenziert sich eben durch diesen Krieg in diesen Ländern nochmal um ein Vielfaches.
Also ich habe den Film so verstanden, dass sie mir die Lust auf Olympia nehmen, weil ich das als Heuchelei empfinde, was da in Paris gerade stattfindet. Wollten sie die Lust auf unbeschwerte Spiele ja killen? Ist das die Absicht des Films?
Nein, aber wir wollten ja nochmal darlegen, dass eben dieses Friedensfest ja nicht einfach ausgerufen werden kann und dass Olympia jetzt nicht in einem politisch luftleeren Raum stattfindet. So wie uns das IOC ja immer wieder ja in Teilen weismachen will. Das IOC hält sich ja für eine Art neutrale Organisation und eben durch diese Neutralität klammert man immer gerne aus, dass man eben durch diese Neutralität selbst Politik macht, eben auch in diesen Regionen, auch in diesen Ländern. Und um nochmal dieses Beispiel Ukraine zu nehmen, er setzt diese Athleten aus der Ukraine natürlich zusätzlich unter Druck, wenn man weiß, dass eben russische Sportlerinnen und Sportler, auch wenn sie in einer gewissen Art und Weise voraussortiert sind, es gibt ja diese Auflagen, dass sie nur als sogenannte neutrale Athleten teilnehmen können, wenn sie eben den Krieg nicht unterstützen und nicht Teil der Sicherheitskräfte oder Sicherheitsapparats in Russland sind. Aber alleine die Anwesenheit eben dieser Sportler führt zu einem massiven Druck eben auch auf diese Athletinnen und Athleten, wie man eben damit umgehen soll. Alleine wenn man sie im Olympischen Dorf sieht, alleine wenn man dann doch in einem Wettkampf mit ihnen ist, auch wenn das natürlich reduziert abläuft. Aber all das spielt natürlich eine massive Rolle und aus meiner Sicht finden wir uns eben in der Situation, dass wir es hier mit Olympischen Spielen zu tun haben, die uns als ja, Friedensshow vorgemacht werden. Und in Wahrheit sind diese Spiele, glaube ich, gab es noch nie so politische Spiele wie in diesem Jahr, zumindest nicht in den letzten Jahrzehnten.
Werden Sie jetzt, ich sagte ja eingangs, Sie sind live jetzt in Paris, werden Sie dort von den Organisatoren als Störenfried wahrgenommen?
Tja, es ist so, dass die Arbeit als Journalist sowieso nicht einfach ist im IOC-Kosmos. Da geht es jetzt nicht nur um mich persönlich, da geht es um viele kritische Journalisten, die auch hier sind, auch von Zeitungen, von anderen Sendern, von Nachrichtenagenturen und die Auflagen für Journalisten, die sich eben mit dem IOC kritisch auseinandersetzen oder überhaupt auseinandersetzen, sind in der Tat immens. Also es ist sehr schwer, mit IOC-Mitgliedern einfach mal so in Kontakt zu kommen, ohne dass dort das Mediendepartement mit eingeschaltet ist zum Beispiel. Es ist so, dass man als Journalist nicht das Hotel besuchen kann, wo sich die IOC-Mitglieder aufhalten. Es ist so, dass man, wir sind ja vom Fernsehen. Das heißt, ich bin ja hier mit einem Kameramann auch vor Ort, dass es nochmal schwieriger eben ist, dort auch Bilder zu bekommen. Das heißt, wenn es eine Sitzung gibt, können wir da auch nicht einfach mal rein und so Anfangsbilder mal drehen. Alles das heißt es immer wieder, das sei nur auf per Einladung möglich. Das heißt also, ausgesuchte Medienvertreter bekommen eine Einladung. Ich habe keinen getroffen, der bisher der eine bekommen hat aus dem in dem Kreis der Journalisten, mit dem ich hier in Kontakt stehe. Also die Auflagen sind immens, was das betrifft. Und ja, das ist jetzt nicht so, dass es 100 Leute gibt, die wirklich sich mit der IOC-Politik auseinandersetzen wollen oder 100 Journalisten auf der Welt. Das sind eher wenige, aber denen wird die Arbeit schon aus meiner Sicht hier massiv schwer gemacht. Und ja, das ist das, was wir immer wieder bei großen Sportverbänden ja eben beobachten. Man igelt sich da ein und ja, will sich ja nicht groß der Kritik oder des offenen Wortes stellen aus meiner Sicht.
Wann kann man wieder was von Ihnen sehen?
Wir werden hier im aktuellen Programm immer wieder Stücke machen. Wir hatten jetzt am Wochenende, morgen im Europamagazin wird nochmal ein Stück laufen, aber auch jetzt sukzessive immer in den im aktuellen Programm werden wir uns den Themen, die wir eben auch in der Doku unter anderem mit angerissen haben oder die wir dort ausgeführt haben, dem werden wir uns weiter widmen hier und werden gucken, wie wir unter diesen Bedingungen ja weiterhin Filme machen werden.
Und die Doku heißt Krieg und Spiele, ich hab's gesagt, von Robert Kempe und Tom Klees. Zeitsouverän, noch ansehbar in der ARD-Mediathek, wie auch eine weitere Doku, nämlich Schmutzige Spiele. Ich konnte vor der Sendung mit einem der Autoren, nämlich Hajo Seppelt, sprechen. Zunächst aber eine musikalische Zäsur und vielen Dank nach Paris.
Olympische Spiele. Immer wieder Medaillen für Doper. Betrüger aus allen Teilen der Welt. Erschlichene Medaillen. Verurteilte Idole. Wenn aber die vermeintlichen Superstars die große Bühne Olympias für ihre Show nutzen, fiebern viele Millionen Menschen rund um den Erdball mit.
Dem Fernsehpublikum wird sicherlich einiges an Betrug zugemutet. Die Doping-dunkle Ziffer für Kraft- und Ausdauersportarten wird sicherlich im Bereich zwischen 20% und 50% liegen. Das können wir an wissenschaftlichen Studien festmachen, an Nachtests, an inoffiziellen Umfragen und auch an Aussagen von Athletinnen und Athleten sowie offiziellen, wie zum Beispiel Trainern. Aber das IOC versucht, dem Publikum vorzugaukeln, dass es faire Wettbewerbe im Fernsehen ansieht. Denn das ist die Show des IOCs, das sind die Olympischen Spiele und die müssen verkauft werden.
Das war ein Ausschnitt aus einer zweiten Olympia-Doku der ARD in dieser Woche. Schmutzige Spiele. Wir hörten Sporthistoriker Jörg Krieger und Investigativjournalist Hajo Seppelt, der uns jetzt mit seinem Team in Schmutzige Spiele in die Systematik des Sportdopings am Beispiel der Olympischen Spiele einführt. Hajo Seppelt in der Leitung in Paris. Sie waren unter anderem als Reporter spezialisiert auf Schwimmwettkämpfe jahrelang für die ARD unterwegs und recherchieren seit 2006 intensiv zum Thema Doping. Erinnern Sie sich noch an den Impuls, genau dies zu tun?
Oh, sehr gut. Ich glaube, das tun wir beide, denn wir hatten damals ja auch schon miteinander gesprochen, vor inzwischen fast 20 Jahren, wenn ich mich recht entsinne. Damals ging es ja darum, dass die ARD massenhaft kritisiert worden ist in den Zeitungen und auch sonst für ihre vergleichsweise unkritische Berichterstattung, beispielsweise über die Tour de France. Das hatte ich ja damals auch getan als ARD-Mitarbeiter und auch noch als ARD-Schwimmkommentator. Und das hat damals dem Sportkoordinator Hagen Bosdorf nicht gefallen. Und deswegen bin ich damals, muss man einfach mal so simpel sagen, entsorgt worden. Das hat damals schon für reichlich Diskussionen gesorgt, 2006. Und infolgedessen, nachdem dann auch noch Jan Ullrich bei der Tour als Kunde von Efemiano Fuentes aufgeflogen ist, hatte die ARD dann gesagt, wir müssen die kritische Sportberichterstattung stärken. Und so wurde im Jahre 2007 die ARD-Doping-Redaktion gegründet. Und die hat dann doch das ein oder andere bewirken können in der investigativen Sportberichterstattung. Und nicht zuletzt deshalb bin ich jetzt auch hier in Paris.
Ich kann mich sehr gut natürlich daran erinnern, auch weil ich einen Originalton vorbereitet habe aus dem Medienmagazin 2009.
Ich glaube, dass das Fass im Radsport einfach zum Überlaufen gekommen ist. Über die Jahre hinweg haben wir, das muss man ganz ehrlich sagen, systematischen Betrug übertragen, jedenfalls in großen Teilen.
Und spätestens nach dem Ansehen Ihrer Doku jetzt Schmutzige Spiele kann man das für die Olympischen Spiele ebenfalls feststellen. Würde das der olympischen Idee nicht auch gut tun, wenn ARD und ZDF hier ausstiegen?
So weit würde ich nicht gehen. Es sind schon erhebliche Unterschiede. Der Radsport, das war ein Ereignis, die Tour de France, da sind dann viele Radfahrer an den Start gegangen. Alle sagen heute, dass das eine komplett verseuchte Tour gewesen ist, komplett verseuchtes Peloton. Das war über Jahre so, das ist ein offenes Geheimnis, das wird heute auch eingeräumt. Bei Olympia sprechen wir von 10.500 Athleten in sehr, sehr vielen Sportarten. Manche sind eher dopingaffin, manche weniger. Wenn ich jetzt an, keine Ahnung, Bogenschießen denke, an Segeln oder an andere Sportarten, Tischtennis und so weiter, dann kann man ja die nicht alle in Sippenhaft nehmen dafür, dass in einigen Sportarten in der Tat allerdings das Doping vermutlich sehr viel stärker ausgeprägt sein dürfte. Denken wir an die Ausdauer- und Kraftsportarten, denken wir an Leichtathletik, denken wir an Schwimmen, denken wir an Gewichtheben. Das sind natürlich die Dauerbrenner des Dopings. Und es ist leider zu mutmaßen, und das hat ja unsere Doku jetzt auch gezeigt, dass in manchen Disziplinen im Vorfeld der Olympischen Spiele wahrscheinlich wieder nicht genau hingeschaut worden ist, vielleicht auch, weil man nicht immer wollte, von Seiten der Sportverbände, denn das macht ja das Business kaputt. Wenn man zu viel über Doping redet, wenn man zu viel Dopingaufklärung betreibt, ist das in einer öffentlichen Debatte. Und das ist für den Marktwert eines Produktes nicht immer förderlich.
Aber müsste man nicht, wenn man schon die Medienrechte für Olympia kauft, ein Dauerlogo hinzufügen, kann Spuren von Doping enthalten?
Ja, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen polemisch. Ich glaube, dass der richtige Weg der journalistische Weg ist. Und da muss in der Tat kritisch hingeschaut werden. Deswegen gibt es ja uns und wir machen das jetzt hier in Paris auch bei den Olympischen Spielen. Natürlich kann man an der einen oder anderen Stelle sagen, würde ich mir auch wünschen, dass man unabhängig von der Dopingberichterstattung ein Produkt natürlich auch immer von allen Seiten beleuchtet. Da mag es für den einen oder anderen Kritiker noch Luft nach oben geben. Ich kann das auch nachvollziehen, muss aber auch sagen, wenn ich die Berichterstattung von Olympischen Spielen, und ich erlebe sie seit 1992, war bei allen Sommerspielen dabei, wenn ich die von früher mit der von heute vergleiche, dann hat sich glücklicherweise schon unglaublich viel verändert, dass wir beispielsweise mit einer gleich mehrköpfigen Doping-Redaktion in Paris und auch in Mainz, da wo ja auch das zweite große Sendezentrum für diese Olympischen Spiele ist, vertreten sind. Das hat es früher nicht gegeben. Das wäre undenkbar gewesen. Natürlich, wir senden jeden Tag 16 Stunden. Das ist ein Live-Ereignis, das ist ein Sportereignis. Und da gibt es natürlich nur begrenzte Sendeflächen, weil bei Olympia geht es halt um das, was in den Wettkampfstätten passiert. Aber das ist deutlich anders geworden als früher. Und da freue ich mich natürlich, auch wenn ich natürlich konstatiere, dass ich mir manchmal auch, aber das bezieht sich gar nicht nur auf ARD oder ZDF oder das Fernsehen, sondern auf eigentlich alle Medien, mir manchmal eine distanziertere Berichterstattung wünschen würde. Denn auch wenn Fernsehrechte gekauft werden, ist es am Ende eine journalistische Herangehensweise, die wir im Auge haben müssen. Und das heißt, dass alles, auch wenn dafür Fernsehrechte bezahlt werden, nicht unter dem Blickwinkel gesehen werden darf, dass dafür was bezahlt worden ist und deswegen das Ereignis auch entsprechend attraktiv verkauft werden muss. Olympia ist an sich attraktiv. Das hat ja auch gestern die Eröffnungsfeier schon gezeigt, die spektakulär gewesen ist. Und da muss man aus meiner Sicht nicht auch noch dann mit ein bisschen Schlagsahne obendrauf und einer kleinen Kirsche versuchen, etwas, was ohnehin schon attraktiv ist, noch attraktiver zu gestalten. Das ist nicht unser Job.
Also die Strategie, wenn ich das richtig verstanden habe, der ARD zum Beispiel, ist, beide Seiten der Medaillen zu zeigen, aber extra den geschönten Blick und den Blick hinter der Manipulation. Auch Ihr aktueller Film ist ja eher dafür geeignet, den Spaß an den Olympischen Spielen zu verderben. Und Sie profitieren vom weltweiten Netz, das Sie aufgebaut haben. Also Russland, China, Kenia, um nur einige Hotspots zu nennen. Jetzt müssen wir uns auch noch Spanien dazu zählen lassen. Sie zeigen bisher nicht veröffentlichtes Material. Erwarten Sie weitere Hotspots weltweit?
Es gibt weitere Hotspots weltweit. Ich denke nur an Indien, haben wir ja auch in der Doku gezeigt. Die wollen die Olympischen Spiele 2036 ausrichten. Und was da passiert, das ist schon eine Kultur des Dopings geradezu. Und auch da habe ich den Eindruck, dass da nicht mit der nötigen Schärfe von Seiten der Sportorganisationen rangegangen wird. Denn was sollen die schon davon haben? Auf der einen Seite sollen sie Doping bekämpfen, auf der anderen Seite sollen sie den Sport promoten. Sie kontrollieren sich quasi selber. Wenn Doping auffliegt, wenn investigative Journalisten so wie wir den Finger in die Wunde legen, dann freut sich der Athlet, der gedopt hat, nicht, weil der könnte seine Medaille verlieren, seine Prämie, seine Sponsorengelder, der Manager seine Provision, der Sportverband möglicherweise auch seine Sponsoren, die Stadien werden leerer, die Werbebanden können nicht mehr so gut verkauft werden, die Einschaltquoten im Fernsehen gehen womöglich zurück. Das ist alles nicht im Sinne derjenigen, die Sport vermarkten wollen. Deswegen ist ja immer die Frage für mich, wollen manche überhaupt Doping bekämpfen oder wollen sie es nur aus der öffentlichen Debatte heraushalten? Das passiert immer wieder. Aber trotzdem, das muss man halt auch sagen, es legt mir keiner Stein in den Weg in der AD-Berichterstattung. Das war früher, vor 20 Jahren, wirklich noch komplett anders. Es gab Leute noch vor ein paar Jahren, die mir erzählt haben, sie seien froh gewesen, wenn ich vor 20 Jahren mit dem Laptop in der Ecke sitzen geblieben bin und keine Doping-Recherchen erfolgreich waren, weil ich die schöne Show dann hätte möglicherweise verderben können. Es gab Leute, die mir gesagt haben, ob ich denn nicht bei der Tour de France den Doper nicht so in den Mittelpunkt meiner Berichterstattung stellen soll. Oder mir haben Leute vor 20 Jahren gesagt, die Berichterstattung können wir jetzt einstellen, wenn dein Lauf über die 100 Meter Sprinter bei Olympischen Spielen, wenn wir den vor dem Finale zeigen, dann brauchen wir das gar nicht mehr zu machen. Das gab es alles früher und das ist heute nicht mehr so. Und ich kann auch jetzt schon eins sagen, wir werden weiter dranbleiben, auch hier in Paris. Und die Show ist das eine und die Recherche ist das andere. Und wir kriegen Sendeplätze heute Abend beispielsweise in ARD gleich nach den Tagesthemen wieder mit neuen Recherchen auch zu China. Also die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wir machen hier weiter und ich hoffe, dass das auch so bleiben wird.
Das ist das eine, dass AD und ZDF davon profitieren, von ihrer Arbeit. Aber wie reagieren denn nun IOC und WADA auf Sie, also die eigentliche Behörde, die Doping aufspüren und bekämpfen soll?
Ja, die hassen uns quasi, das muss man schon so sagen. Also wir sind, das habe ich manchmal so festgestellt oder habe den Eindruck, wir sind eher die Feinde der Anti-Doping-Organisationen, mehr als es die Doper selber sind. Also wenn ich sehe, wie Pressekonferenzen hier ablaufen, am Donnerstag hier in Paris waren 4 Pressekonferenzen der Welt-Anti-Doping-Agentur, der internationalen Testagentur, die hier in Paris die Dopingkontrollen im Auftrag des IOC übernehmen, der Weltschwimmverband, das US-Olympiakomitee. Es ging in den ganzen Pressekonferenzen eigentlich nur um China und auch nur um unsere Recherchen am Ende, wie denn die Organisationen damit umgehen. Und wenn man sieht, wie WADA, wie auch der Weltschwimmverband auf das, was wir da gemacht haben, reagieren, dann sieht man, wen sie als Feind ausgemacht haben. Sie können keine einzige Frage beantworten. Es geht vor allem um den chinesischen Dopingverdachtsfall. 23 Schwimmer, die angeblich durch mit einem Herzmittel kontaminiertes Essen in einem Hotel positiv auf Doping getestet worden seien, obwohl, wie unsere Recherchen zeigen, womöglich gar nicht alle in dem Hotel gewohnt haben. Dann fragt man sich, wie soll das eigentlich möglich sein? Und die haben einfach keine Antworten. Also die stehen mit dem Rücken zur Wand und sorgen dafür, dass die Glaubwürdigkeit des Spitzensports immer weiter sinkt. Und wenn ich sehe, wie das Echo vieler Athleten weltweit ausfällt, die sagen ja, wenn wir als saubere Athleten, also Athleten, die behaupten, dass sie sauber sind, muss man natürlich immer sagen, wenn wir gegen andere antreten, bei denen nicht die gleichen Maßstäbe bei Dopingkontrollen und bei der Dopingverfolgung angesetzt werden, ja, was soll ich denn da noch machen? Also was für einen Schutz genieße ich im Sport, wenn so viel, man muss ja fast sagen, Vertuschungsverdacht und Korruptionsverdacht im Raum steht. Also das sind unglaubliche Fragen, aber denen gehen wir nach. Wir machen etwas öffentlich und wir tragen eben dazu bei, dass der Zuschauer ein differenzierteres Bild vom Sport bekommt. Und wenn das am Ende dazu führen muss oder dazu führt, dass wir Leuten den Spaß verderben, dann sage ich, dann ist das halt so. Das ist nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Leute Lust auf Olympia haben. Meine Aufgabe ist es ausschließlich zu dokumentieren, was hinter den Kulissen und auch vor den Kulissen passiert. Und dann muss der Zuschauer sich ein eigenes Bild davon machen und entscheiden, ob er das gucken möchte oder ob er das nicht gucken möchte. Man käme ja in der Politik auch nicht auf die Idee zu sagen, also in der politischen Berichterstattung, dass ich jetzt die schlimmen Seiten des Weltgeschehens nicht mehr dokumentiere, weil die Zuschauer darauf keine Lust haben. Also wenn wir so anfangen, können wir den Journalismus gleich einstellen.
Meint Hajo Seppelt, Investigativjournalist, der mit seinem Team in dieser Woche die Doku Schmutzige Spiele vorgestellt hat, noch zu sehen in der ARD-Mediathek und heute, wie gesagt, nach den Tagesthemen weitere Recherchen von ihm. Vielen Dank.
Bitte gerne.
Sie hören das Radio 1 Medienmagazin und letzte Woche in der Ausgabe vom 20. Juli gab es die erste Sommerferien-Medienbuch-Bibliotheksempfehlung von Vera Linz und wie angekündigt heute die zweite. Ulises A. Mejías und Nick Caldrey, Datenraub, der neue Kolonialismus von Big Tech und wie wir uns dagegen wehren können. Um die Funktionsweise des digitalen Kapitalismus zu beschreiben, existieren ja bereits einige andere Erklärmodelle als Datenraub. Denken wir nur an Datenkapitalismus, Plattformkapitalismus oder auch Überwachungskapitalismus. Ich fragte nun Vera Linz, warum noch Datenraub und Kolonialismus?
Weil aus ihrer Sicht diese Konzepte, die du jetzt beschrieben hast, zu kurz greifen, weil diese nämlich weder das Ausmaß noch die kulturelle Kraft des Datenraubs, der seit Jahren stattfindet, erfassen können. Sie bezeichnen die aktuelle Wirtschaftsordnung stattdessen als digitalen Kolonialismus. Für sie ist es also die neueste Stufe des Kolonialismus und somit auch eine Fortsetzung des kolonialen Landraubs, wie wir ihn schon aus vergangenen Jahrhunderten kennen. Und das funktioniert so, dass sich nämlich die Digitalunternehmen einfach unsere Daten einverleiben, so wie es halt früher Kolonialherren sich andere Dinge einverleibt haben. Hören wir mal dazu Nick Caldrey.
Everything that's going on with big data, AI today.
Alles, was heute im Rahmen von Big Data und KI passiert, ist offensichtlich Teil der Expansion des Kapitalismus. Aber wenn wir uns die dramatischen Dinge ansehen, die vor sich gehen, reicht diese Feststellung nicht aus, um zu erklären, was da vor sich geht. Wir wollen, dass man versteht, dass alles zum Wohle der Eliten genommen wird, dass es sich um einen Datenraub handelt, der tatsächlich eine Parallele zu dem Landraub darstellt, der vor mehr als 500 Jahren den historischen Kolonialismus ausgelöst hat. Um Ihnen ein einfaches Beispiel für generative KI und ChatGPT zu geben, wir wissen, dass urheberrechtlich geschütztes Material von Zeitungen oder Sendungen verwendet wird. Tatsächlich nehmen sie alles, was Menschen in den letzten 20 Jahren produziert haben und sagen, wir brauchen das für unsere großen Sprachmodelle. Wir nehmen das jetzt einfach als Eingabe für unsere Maschine.
We'll just take that as an input to our machine.
Also, Datenkolonialismus klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich finde, dass Sie das in dem Buch schlüssig begründen können.
Der Begriff löst natürlich sofort Widerspruch aus, denn mit Kolonialismus verbinden wir nicht nur die Eroberung fremder Länder, sondern auch Vernichtung und die brutale körperliche Gewalt, mit denen die Kolonialherren vorgegangen sind. Das kann man sicher nicht mit dem Geschäftsmodell großer Internetkonzerne gleichsetzen. Aber wie begründen die beiden Wissenschaftler ihren Vergleich?
Also das ist tatsächlich nicht ihr Ansinnen, die brutale körperliche Gewalt früherer Kolonialherren mit den Praktiken großer Tech-Konzerne gleichzusetzen. Stattdessen geht es ihnen um Folgendes.
Wir betonen die Kontinuitäten, was nicht heißt, dass es nicht auch viele Unterschiede gibt. Die Unterschiede liegen auf der Hand. Es gibt nicht dieselbe Gewalt. Es passiert auf unterschiedliche Weise in verschiedenen Teilen der Welt. Aber es gibt eine zentrale Sache, die dieselbe ist. Die Idee, die Eliten können sagen, das nehmen wir nur für uns. Es ist vielleicht aus deinem Leben, aber wir nehmen es. Das haben wir schon einmal in der Geschichte gehört und wir haben es zum ersten Mal vor etwa 500 Jahren gehört. Dramatisch zum ersten Mal. Und das ist die zentrale Sache, auf die man sich fokussieren sollte. Denn das verändert die Art und Weise, wie wir alles sehen, was heute vor sich geht.
Und in diesem Buch geht es Ihnen um die Prinzipien, nach denen Digitalunternehmen Daten, die von Menschen produziert werden, in Besitz nehmen und für eigene Geschäfte nutzen. Also diese Prinzipien wollen Sie aufzeigen und Sie verdeutlichen dies anhand der Strategieformel von 4X-Videospielen. 4X bedeutet explorieren, expandieren, extrahieren und exterminieren. Oder anders gesagt, entdecken, expandieren, ausbeuten und Alternativen ausrotten. Und das sind auch die vier Schritte, meinen die beiden, mit denen sich Kapitalisten damals wie heute scheinbar herrenlose Güter unter den Nagel reißen und diese dann auch nachhaltig verwerten. Und mit Hilfe dieses Modells zu ihrer Argumentation ist es den europäischen Kolonisatoren gelungen, über 84% der Erde zu kontrollieren. Und bei Big Tech, also in der heutigen Zeit, geht es eben nicht mehr darum, das reale Territorium ferner Länder zu besetzen, sondern es geht Big Tech um die Bereiche, die aus unserem datafizierten Leben entstehen. Sie bauen quasi aus unseren Daten virtuelle Territorien. Und wenn sie das dann einmal gemacht haben, geht es ihnen wie bei den alten Kolonien darum, ein System zur kontinuierlichen Ausbeutung und Verwandlung ihrer Rohstoffe in Reichtum zu errichten.
Also selbst wenn man nun die Prinzipien der früheren Kolonialherren mit denen der heutigen großen Tech-Unternehmen vergleichen kann, sind denn die konkrete Umsetzung und auch die Folgen dieses Vorgehens tatsächlich miteinander vergleichbar?
Naja, sie machen 6 Gemeinsamkeiten aus zwischen historischen Landräubern und den jetzigen Datenräubern wie zum Beispiel Google und Apple. Angefangen damit, dass diese Unternehmen Ressourcen als etwas behandeln, das man sich einfach so nehmen kann. Dann, dass sie darauf ein Wirtschaftsmodell errichten, mit dem sie diesen Raub immer wieder rechtfertigen. Etwa mit dem Versprechen, der Einsatz von Big Data würde personalisierte Dienstleistungen ermöglichen oder vielen Menschen die Arbeit erleichtern. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass sich beide Kolonialismen verheerend auf die Umwelt auswirken. Und typisch ist auch, dass sie eine gesellschaftliche Kluft schaffen zwischen Ausbeutereliten und der ausgebeuteten Bevölkerungsmehrheit. Und dafür nennen sie als Beispiel etwa Mitarbeiter von Amazon, die, Zitat, Opfer algorithmisch bedingter Hetze werden bei prekären Löhnen. Aber man kann zum Beispiel auch in den globalen Süden einfach schauen, um diese Machtgefälle zu beobachten. Und schließlich eine weitere Parallele werde das durch das Narrativ des Zivilisationsfortschritts bemäntelt. Und dazu bringen sie viele Beispiele. Davon ist also vieles bekannt, gerade wenn es so um die Verfestigung von Ungleichheiten durch den Datenkapitalismus geht oder darum, wie machtvoll die großen Tech-Unternehmen den öffentlichen Raum dominieren und mit ihren Algorithmen einzelne Bevölkerungsgruppen diskriminieren. Manche Parallelen haben dann bei mir aber doch Aha-Effekte ausgelöst. Zum Beispiel brachte man früher den Eroberten die als Geschenk verpackte Elektrizität. Und heute ist eben das Mitbringsel der vermeintliche Nutzen des ungebremsten Datensammelns. Oder die Konquistadoren haben das Verlesen des Requerimiento vor der Inbesitznahme des Landes zelebriert. Das ist die formale Aufforderung zur Unterwerfung, die niemand verstanden hat, die aber trotzdem eben dann gültig war. Und genau so werden dem Nutzer heute Nutzungsbedingungen präsentiert, die genauso unverständlich sind und aber eben trotzdem gelten.
Nun wird ja schon seit langem eigentlich darüber diskutiert, wie man Big Tech einhegen und ihre negativen Nebenwirkungen bekämpfen kann. Ergeben sich denn aus der Analyse von Mejías und Caldry neue Ideen, was sich der Macht der großen Digitalunternehmen entgegensetzen lässt?
Naja, zunächst mal ist das Verdienst des Buches, diese kolonialen Kontinuitäten sichtbar gemacht zu haben und sie eben auch sehr schlüssig zu begründen. Und ich finde, das hilft dabei, die eigenen Gedanken darüber zu schärfen, wie man der Übermacht der Tech-Konzerne beikommen kann. Dafür machen sie auch Vorschläge, wie man innerhalb und außerhalb des Systems oder auch als Gegenbewegung Widerstand leisten kann, bringen auch Beispiele, wo das schon geschieht. Davon ist auch vieles schon bekannt. Was ich inspirierend und für mich neu war, ist ihre Forderung, diese zivilisatorischen Narrative von Big Tech in Frage zu stellen. Also deren Kern ja darin besteht, dass unbegrenztes Datensammeln und Verwerten ein zivilisatorischer Fortschritt ist und wir uns darum dem ja auch unterwerfen müssen, was sie tun. Und das fand ich einen sehr interessanten Gedankenansatz und sich damit auseinanderzusetzen und Widerstand zu leisten, dazu wollen die beiden einladen und ihr Buch ist ein sehr guter Beitrag dazu.
Ulises A. Mejías, Nick Caldry, Datenraub, der neue Kolonialismus von Big Tech und wie wir uns dagegen wehren können. Aus dem Englischen von Thomas Wollermann, S. Fischer Verlag, Frankfurt Main, 2024, 400 Seiten, 26 Euro. Und damit wie Ende Juni versprochen, die Juli-Podcast-Tipps von Esther Simon als Tino Beretta aus dem Internet, die auf X den Untertitel trägt, Podkrastiniererin vor dem Herrn. Und die uns jetzt in Folge 6 weiter in die Welt der Medienpodcast-Empfehlungen einführt. Frei nach dem Motto, wer das Radio 1 Medienmagazin mag, könnte auch Interesse haben für Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Letztes Mal gab es Tipps aus dem Pool der Nachrichtenanalyse-Podcasts und auch KI. Diesmal?
Ja, diesmal habe ich eine Art Ferienausgabe vorbereitet, denn in allen Bundesländern haben ja mittlerweile die Ferien begonnen. Und Ferienzeit ist Reisezeit, also besteht ja vielleicht bei dem einen oder anderen die Not, eine lange Auto- oder Zugfahrt mit etwas Kurzweiligem zu überbrücken. Und deswegen habe ich 3 Podcast-Folgen rausgesucht, bei denen die Zeit wie im Flug vergeht und die auch mehrheitskompatibel sind. Also die man der Familie, Freunden oder dem Partner mit aufs Ohr drücken kann. Und die Gemeinsamkeit bei den 3 Folgen, die ich vorstellen möchte, ist, dass hier Medienschaffende erzählen von ihrer Arbeit, aus ihrem Lebensweg. Da kann ich eigentlich direkt mal mit einer Frage starten. Weißt du eigentlich, wie die Streifen in die Zahnpasta kommen?
Das hatte ich mal als Kind irgendwo gesehen. Da ist rot und weiß in den meisten Fällen, gab auch blau und weiß, irgendwie reingequetscht. Und dann gibt es dann innen drin so Noppen, die das dann beim Drücken in die richtige Position bringen. Kann das sein?
Genau, so ungefähr. Und ich weiß das durch die Sendung mit der Maus.
Ja, vielleicht habe ich da auch gesehen.
Vielleicht, als du mit deinen Kindern Sendung mit der Maus geguckt hast.
Nee, ich kenne das schon ziemlich lange. Also da war ich selber noch klein.
Ach, alles klar. Seit ich den ersten Podcast, den ich vorstellen möchte, die Podcast-Folge gehört habe, weiß ich auch, dass man die Zahnpastatube, die man damals mit einer Laubsäge durchschnitten hat, dass man diese vorher einfrieren musste, schockfrieren musste, damit man sie durchschneiden konnte. Ja, also mein erster Tipp ist, alles gesagt, das ist ein Interview-Podcast der Zeit und mir hat besonders die Ausgabe vom 29. Juni 2023 gefallen mit Armin Maywald.
Das ist der eigentliche Mann hinter der Maus.
Genau, es gibt 3 Mausväter und Armin Maywald ist quasi der bekannteste dieser 3 Mausväter. Und der Alles gesagt Interview-Podcast der Zeit, der hat folgendes Prinzip. 2 Interviewer, das sind Christoph Arment und Jochen Wegner, die sind beide jeweils vom Zeit Magazin und von Zeit Online. Die führen so lange ein Interview mit ihrem Gast, bis dieser das Gespräch beendet und quasi signalisiert, jetzt ist alles gesagt. Und im letzten Jahr war Armin Maywald zu Gast, wie gesagt, einer der Mausväter. Und er packt in rund 6,5 Stunden eine bis zum Rand gefüllte Wundertüte an Anekdoten aus, die von seinem Lebensweg und viel von der Arbeit für die Sendung mit der Maus erzählen. Und in dieser Wundertüte steckt ein Sparschwein, das die erste Produktionsfirma ermöglicht hat. Rund 18.000 Playmobil-Figuren. Ein Tipp, wie man beim WDR einen 7-Jahres-Vertrag ergattert. Der Führerschein für eine Dampflok. Und die Geschichte, wie die RWTH Aachen, das ist die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, sich damit beschäftigt hat, warum sich Geschenkband kräuselt, nachdem in der Sendung mit der Maus zuvor fälschlicherweise erklärt wurde, dies läge an der Reibungswärme.
Und dann haben die da irgendwo in der Mittagspause gesessen, haben also Geschenkband gekränkelt und hatten aber auch keine zündende Idee. Bis eines Tages ein eremitierter Professor, der eigentlich schon gar nicht mehr lehrte, da reinkam und sah, wie seine ehemaligen Studenten und Doktoranden da saßen und machten also dieses Zeug. So, was macht ihr denn da? Ja, da war eine Sendung mit der Maus und die haben da also einen Versuch gemacht und mit Kerze und das stimmt natürlich nicht. Ja, was ist es denn? Und ja, wir wissen es auch nicht so. Und schließlich hat er gesagt, wisst ihr, was das ist, Kinder? Das ist Materialverschiebung. Unter dem Raster-Elektronenmikroskop konnte man sehen, dass durch das Reiben der Schere an dem Band vorbei sich das Material wirklich aufgewölbt hat und das sieht dann unter dem Raster-Elektronenmikroskop auf, wie die See, wenn der Wind drüber streicht und die Wellen sich alle nach einer Seite sollen. So, und das war's dann. Und so haben wir es dann gemacht, dann gab wieder Streit, hat eine andere und ich sagte, ja, das ist schon nur die halbe Wahrheit. Und ich gesagt, das macht jetzt mit den Aachenern aus.
Den passenden Erklärfilm, in dem auch das Raster-Elektronenmikroskop zu sehen ist, Kann man auch auf YouTube finden, also einfach Sachgeschichten Geschenkband eingeben und man kann sich das Ganze nochmal selber anschauen. Aber bevor man das macht, bitte die Folge Alles gesagt zu Ende hören und sich von Armin Maywalds lustigen, interessanten und auch berührenden Erzählungen in den Bann ziehen lassen.
Gibt es auch die Antwort auf die Frage, wie die Löcher in den Käse kommen, aus dem berühmten Lied von Stefan Raab?
Das wird zumindest in der Zeit nicht behandelt, aber es geht zum Beispiel auch um Vitamin C und warum die Banane krumm ist. Das ist ja auch eine ganz klassische Frage.
Gut, ich dachte, der Podcast heißt Alles gesagt, Interview-Podcast der Zeit, Ausgabe vom 29. Juni 2023 mit Armin Maywald. Ist alles doch nicht gesagt, aber gut, vergeben wir ihn. Tipp Nummer zwei.
Ja, Tipp Nummer zwei ist eigentlich ein Radioformat. Das ist nämlich eine Ausgabe aus Erzählte Geschichten. Gibt es schon seit, ich glaube, seit mindestens 3 Jahrzehnten auf WDR 5 zu hören. Und ich möchte eine Ausgabe empfehlen vom 10.10.2023 mit Carmen Thomas, der Journalistin. Und ähnlich wie Armin Maywald ist auch die Journalistin Carmen Thomas eine tolle Erzählerin, die uns auf einen 20-minütigen Parforce-Ritt durch ihr Leben, ihre Karriere und die damalige Zeit mitnimmt. Und unter anderem erzählt, warum ein Klebezettel ein methodischer Gamechanger für sie war.
Und hab dann vom Intendanten einen Beschwerdebrief zugeschickt bekommen und auf dem klebte ein Klebezettel. Und den packte ich an und machte den ab. Und merkte sofort, elektrisiert, den kann man hin und her kleben, ohne dass der müde wird. Und dann dachte ich plötzlich, super, das brauche ich für die Programmplanung, weil wir luden ja dann Leute ein und dann änderten die sich wieder und dann gab es 1000 durchgestrichene, super hässlich aussehende Konzepte und so. Und mit den Klebezetteln wurde alles anders. Wunderbar. Diese Klebezettel waren der Durchbruch, um in herausfordernden Situationen schneller zu delegieren, tiefer zu durchschauen, besser zu kommunizieren, mehr Klarheit und mehr Sicherheit zu gewinnen. Also ich habe mich total darunter verändert, weil eben in dieser Herausforderung, die eigentlich viel zu groß war, ich das trotzdem hingebracht habe. Und das hat alles was mit Methoden zu tun. Und die Methoden sind für mich der Schlüssel zur Veränderung.
Ja, aufmerksame Verfolger meiner Podcast-Empfehlung werden jetzt vielleicht denken, Mensch, Zinnoberette hat doch schon mal was mit Carmen Thomas empfohlen. Stimmt?
Das war ein NDR-Podcast.
Lass mich überlegen. Ja, stimmt, das war ein NDR-Podcast. Aber da ist sie selber nicht so viel zu Wort gekommen. Und in dieser freien, ohne Fragen gelenkten Schilderung steckt exemplarisch nicht nur ein Stück Radio- und Fernsehgeschichte, sondern auch ein Blick in die damalige Gesellschaft.
Erlebte Geschichten, Ausgabe vom 10. Oktober 2023. Carmen Thomas, Journalistin, der Tipp Nummer 2 und Tipp Nummer 3.
Tipp Nummer 3 ist, was, glaube ich, viele kennen, nämlich Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys, der ARD-Podcast. Und die Ausgabe vom 17.06.2024 heißt Charles Rettinghaus und Dietmar Wunder zerstören die KI. Da haben wir also nochmal einen kleinen Anknüpfungspunkt an den letzten Monat, in dem ich KI-Podcast vorgestellt habe. Ja, also jedenfalls dieser wöchentliche Podcast der ARD, in dem sich Oliver Welke und Oliver Kalkofe über Themen aus Politik, Fernsehen und Gesellschaft amüsieren. Und ab und an nehmen sie den Podcast auch live vor Publikum auf und laden sich dann Gäste ein. Und so auch in dieser Folge, in der die Synchronsprecher Charles Rettinghaus und Dietmar Wunder kongeniale Sparringspartner der Boomer Boys sind. Denn sie können nicht nur das Kalk- und Welk-Blödelniveau locker halten, sie geben darüber hinaus auch Einblicke hinter die Kulissen der Arbeit von Synchron-, Hörspiel- und Hörbuchsprechern. Und man erfährt zum Beispiel, warum eine Erkältung die Synchronstimme von Eddie Murphy geprägt hat.
Eddie Murphy. Also das war ja unerträglich. Alter, die ganze Zeit so spricht. Alter, was machst du hier? Du drehst ja durch. Also das war, ich weiß gar nicht, warum die das so gemacht haben. Bei dem Original ist das ja überhaupt nicht so. Ja,
das kann ich dir kurz sagen. Oder was ist auch die Geschichte? Das war, Randolph Kronberg hat den ja synchronisiert. Und als sie den ersten Film gemacht haben, war er tierisch erkältet.
Ja.
Und die Stimme war, haben die gesagt, wir machen das trotzdem.
Ja.
Und da musste er es in jedem Film so machen.
Ach so. Das ist ja so. Ja. Schicksal. Gut, dass er keinen Mumps hatte oder sowas. Ja.
Ja, wie man hört, ging das da auf der Bühne sehr unterhaltsam und kurzweilig zu. Und wenn man sich die Medienbranche als Bus vorstellt, dann sind diese vier quasi wie die Nerds von der hintersten Sitzreihe, die in ihrem eigenen Universum aufgehen. Und ich hatte beim Zuhören das Gefühl, Bühne hin oder her, die hätten auch ohne Publikum genauso viel Spaß. Und diese Freude ist schlicht und ergreifend ansteckend.
Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys in der ARD Audiothek. Ausgabe vom 17. Juni 2024, das war die vorletzte Ausgabe, mit Charles Rettinghaus und Dietmar Wunder zerstören die KI. Ja, da bin ich mal gespannt auf die Podcast-Tipps von Zino Berette im August. Bis dahin.
Bis dahin.
Radio 1 präsentiert 4 Deutschland-Premieren im großen Sendesaal. 23. September, Grönemeyer. Erste große Darstellung von Leben und Werk Herbert Grönemeyers. Geschrieben von Michael Lenz, vorgestellt mit Special Guest Herbert Grönemeyer. 28. September, Vaterländer. Der bewegende Roman von Sabine Tambrea über seine ungarisch-rumänische Familie. 26. Oktober, Volker Kutscher, Rat. Der Abschlussband des großen Krimi-Projekts über den Aufstieg der Nazis. Special Guest Fritzi Haberland. 11. November, Joachim Meyerhoff. Man kann auch in die Höhe fallen. Die Geschichte eines Sohnes, dem seine Mutter aus einer tiefen Lebenskrise hilft. Radio 1. Für alle, denen Einnahme reicht, um zum Buch zu greifen. Und natürlich nur für Erwachsene.
Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
Im Podcast Bonustrack hören Sie einige ausgewählte Themen aus dem Medienmagazin Archiv zum Thema Olympia und auch Doping. Zunächst das, was vor 28 Jahren im Medienmagazin bei Radio Brandenburg zur Olympia-Berichterstattung über die Sommerspiele in Atlanta festgehalten wurde. Medienmagazin, 7. Juni 1996.
Hey, it's the Seekers!
Things go better with Coca-Cola. Things go better with Coca-Cola.
Pass the tray of Coke around. Come on, Daddy, get your hand down.
Coke makes life more fun. It's a real life one. Coke after Coke.
And you know, we find that people never get tired of the taste of ice cold Coca-Cola.
We always drink it. Coke after Coke.
Coke after Coke.
Die Seekers und ihre Hymne auf die weltbekannte colahaltige Limonade. Sie ist über 100 Jahre alt und ihr Erfinder starb schon mit 55 Jahren. Warum so früh, lässt Raum für Spekulationen. Fakt ist, Cola ist der Gesundheit nicht förderlich. Ob deshalb der Coca-Cola-Konzern die Olympischen Spiele in Atlanta als Hort der Körperertüchtigung zur Imagepflege sponsert, ist allerdings fraglich. Eher will man den Markennamen zur Konkurrenz-Cola deutlich weltweit platzieren. Annette Müller kehrte von ihrer USA-Reise mit folgendem Report zurück.
Yeah, hier gibt's einfach genug Pipelines, an denen vor den Spielen noch etwas gemacht werden muss. Die sind so alt, da gibt's so viel zu tun, dass wir sogar nachts dran sind. Ich war hier in Atlanta schon mein ganzes Leben, doch so viel Arbeit gab's noch nie für alle. Aber wenn die Spiele da sind, bin ich hoffentlich auf und davon. Mensch, dann ist hier einfach so viel Verkehr in Atlanta.
Sagt John, der Bauarbeiter, und gräbt weiter in der Erde der Stadt. 100 Meter weiter wühlt Bob Brennan, aber in Unterlagen. Brennan, der Pressechef vom Atlanta-Komitee der Olympischen Spiele, sitzt bereits im fertigen gläsernen Pressezentrum. Von seinem Fenster aus blickt er auf die Stadt und denkt, dass er jetzt den Überblick behalten muss.
What I work on are the large issues.
Das große Stadion ist fertig und jetzt sind wir einfach an dem Punkt, dass wir uns an die Details machen müssen. Zum Beispiel, wo stellen wir eigentlich die Telefone für die Presse hin, die Faxmaschinen und überhaupt die Kopiergeräte?
Und Brennan hat das Beispiel Barcelona. Damals bei den Olympischen Spielen bekam jeder Journalist einen Laptop zum Arbeiten. Daraus macht Brennan das Beispiel Atlanta, wo er alles für das Pressezentrum verspricht, die aktuellste Medientechnik. Und er wird sich darum kümmern, dass es ganz gewöhnliche Schreibmaschinen gibt, für die, die es sich nicht abgewöhnen können. Außerdem arrangiert er seit anderthalb Jahren eine Rundfahrt durch die olympischen Städten, um jeden siebten Tag zu beweisen, dass da auch ja gearbeitet wird. Und der Journalist wird durch die Stadt gekarrt, sitzt hinter der Scheibe eines Busses und trinkt umsonst Coca-Cola. Die Brause wird dieses Jahr 100 Jahre alt, genau wie Olympia, und die Firmenbosse beider Geburtstagskinder weisen an allen Ecken und Enden auf die Gemeinsamkeit hin. Und während Atlanta draußen noch aussieht wie ein zerwühlter Baukasten, sagt Pressechef Brennan:
Der nächste Schritt ist, dass wir die Stadt dekorieren. Wir müssen etwas tun, dass es nach was aussieht bei den Leuten. Und der Trick ist doch, dass du langsam anfängst, spannend zu werden, dass sich die Stimmung auch auflädt bis zu den Spielen.
Das Gefühl, dass die Welt nur wartet auf diesen Sommer, hat der Chef vom Atlanta-Komitee der Olympischen Spiele, Bob Brennan, seit der Kartenvorverkauf losging. Da hatten in seinem Büro schon nach ein paar Tagen 5 Millionen versucht, den Eintritt telefonisch zu bestellen. Brennan nennt das war so wie eine Überschwemmung, damit die Erklärung mit der Rettung besser kommt und damit, dass das Komitee das alles abfangen konnte. Dank des Netzes, dank des Internets, in dem es zum ersten Mal die Olympischen Spiele gibt. Was zählen da schon die anderen Superlativen? Dass diese Spiele die 100. sind, dass man mehr Eintrittskarten verkaufen will als bei den Spielen in Barcelona und Los Angeles und die selbst schon zusammengerechnet. Wichtig ist doch nur die eine Superlative, dass man erstmals, wenn Amerika eigentlich schläft, trotzdem eine Antwort bekommt.
At the Internet you can call.
Das Internet ist einfach 24 Stunden für dich da. Es spielt gar keine Rolle, wie spät es bei uns in Amerika ist. Wenn du mich zum Beispiel versuchst, um 2 Uhr morgens anzurufen, dann bin ich wohl kaum noch im Büro. Aber um 2 Uhr morgens ist das Internet für dich da.
Und es gibt auf alles Antwort, auf die Kartennachfrage oder du lässt dich eben persönlich von IOC-Chef Antonio Samaranch jederzeit mit dem gleichen Spruch begrüßen. Und Bob Brennan erzählt zum Internet:
Wir haben 20.000 Biografien im Netz, und zwar von allen, die zur Olympia kommen, von den Athleten, von den Trainern natürlich und auch von den Pferden, die sind ja schließlich auch Teilnehmer.
Atlanta wird ein Dorf sein, wo jeder mehr über den anderen weiß. Dank der Technik unserer Zeit und wer nicht damit umgehen kann, dem wird schon noch geholfen. Ganz nach der olympischen Idee, jeder kommt sicher ans Ziel. Und so trifft man Vorsorge, wie Diane Matthews vom Olympischen Komitee erzählt.
Während der Spiele schalten wir erst einmal im Olympischen Dorf jegliche Mikrowellen und Öfen aus, dass auch alles sicher ist. Weil es sein kann, dass wir Athleten aus Ländern haben, in denen es noch nicht einmal einen Mikrowellenherd gibt.
Und was hat dagegen die Michael-Jackson-Brause zu bieten, um die mediale Aufmerksamkeit zu erregen?
Die Werbeschlacht findet nun auch im Weltraum statt. Der Getränkeriese Pepsi-Cola gab jetzt bekannt, mit der Produktion des ersten Werbespots im All begonnen zu haben, mit Hilfe der russischen Raumstation Mir. Die beiden Kosmonauten Juri Iwanowitsch Onufrenko und Juri Usavetsch haben eine riesige Nachbildung der neuen blauen Pepsi-Dose im All freigesetzt und diese Operation 200 Meilen über der Erde gefilmt. Die Dose besteht aus weltraumtüchtigem Nylon, um den extremen Temperaturen im Weltraum trotzen zu können. Die Konstruktion war mit einer russischen Rakete, die am 7. Mai an die Mir andockte, zu der Weltraumstation gebracht worden. Dies dürfte einer der spannendsten Werbespots von Pepsi werden, erklärte ein Sprecher des Unternehmens. Die Kosten der aufwendigen Produktion schätzen Insider auf eine 7-stellige Summe. Nach den Aufnahmen wurde die künstliche Dose wieder eingefangen und verstaut. Die Reklame wird 1997 zum ersten Mal zu sehen sein. Nach Angaben des Unternehmenssprechers ist die Partnerschaft mit der Mir-Station eine der Säulen der neuen globalen Marketingstrategie, die mit dem Codenamen Project Blue versehen wurde. Der Getränke- und Restaurant-Multi hat schon früher auf Weltraumthemen gesetzt. Im Juli 1985 gelang Pepsi ein Gag, als an Bord der Raumfähre Challenger ein Getränkeautomat installiert wurde, um der Besatzung die Möglichkeit zu geben, ihre Drinks in der Schwerelosigkeit zu nehmen. In dem Werbespot Raumschiff ziehen die Bewohner einer fliegenden Untertasse Pepsi dem Erzrivalen Coca-Cola vor. In dem Spot Float, der in englischer und russischer Sprache produziert wurde, suchten zwei Astronauten das Weltall nach der letzten Pepsi-Flasche ab. Hans-Jürgen Mauros, Washington.
Medienmagazin, 9. August 1996.
Irgendwie eine Medaille hat oder vorne, da ist ja ein Jubel, dann ist ja die anderen Nationen sind ja da vollkommen weg, wa? Geht ja nur noch um Gold, wa?
Also, hier ist sie. Und ich hatte schon befürchtet, dass wir dieses schöne Lied Einigkeit und Recht und Freiheit in diese Olympischen Spiele überhaupt nicht mehr hören würden.
Fade, Deutsch fade. Ist richtig. Unsere deutschen Sportler, hip hip hurra. Und wenn sie mal nur Silber bekommen, nur in Anführungszeichen, dann ist wieder das große Geheule am Berg.
Ja, sag ich mal, eine Objektivität hat es im deutschen Fernsehen ja eigentlich schon immer gefehlt. Insofern ist es natürlich auch beim Sport so. Und es ist wahrscheinlich auch in allen Ländern so, dass man sich eben doch mehr auf die eigenen Sportler da konzentriert.
Richtig, was ist das Herbeibeten von Gold und Deutschlandlied gegen die nationalen Gefühle der Amis, die das Netz spinnen aus Stolz, Identifikation, Heldentum, Medienwirklichkeit, Marketing, Profit und den Level der Selbstsuggestion auf Maximalausschlag bringen, auch und gerade nach Olympia.
Kein Staatsmann und keine Schauspielerin wird in den USA zurzeit so hofiert wie die amerikanischen Olympiastars, die jetzt mit ihren Medaillen am Hals durchs Land tingeln. Sie können gar nicht allen Einladungen folgen, wohl aber sich die werbewirksamsten herauspicken, etwa die populärsten Fernsehshows bei David Letterman und Jay Leno und natürlich am Mittwoch der Empfang im Weißen Haus bei Bill Clinton. Auch der wusste, dass ihm die live übertragene Zeremonie im Wahlkampf nur nutzen kann und fand denn auch Worte, die das patriotische Herz höher schlagen lassen. Für die USA war das ein großartiges Ereignis. Bei unserem Treffen vor Beginn der Spiele habe ich gesagt und glaube es noch heute, dass euer Einsatz und das, was ihr für Amerika symbolisiert, das Wichtigste ist. Für mich waren die Spiele von Atlanta die besten und großartigsten in der olympischen Geschichte.
As far as I'm concerned, these Atlanta Games were the best. They were the greatest games in the history of the Olympics.
Freilich gaben nicht alle Athleten dem Präsidenten die Ehre. So stießen die Olympiasieger Randy Barnes und Alan Johnson zur selben Stunde im fernen Italien die Kugel bzw. flitzten über die Hürden, um ihr Gold zu versilbern, solange der Ruhm vorhält. Die Veranstalter in Sestriere hatten sie mit einem Ferrari im Wert von $150.000 gelockt, falls sie neue Weltrekorde aufstellten. Das klappte zwar nicht nach all den Jubelfeiern, aber nicht nur für die beiden rollt in den nächsten Monaten der Rubel. Die Vertreter der Werbebranche stehen Schlange, um die Stars für die großen Konzerne zu vermarkten. Ob Sportkleidung, Elektronik, Autoindustrie, Softdrinks, Schönheitspflege oder Süßigkeiten. Der größte materielle Gewinner von Atlanta könnte Michael Johnson sein, der erste Mann, der gleichzeitig die 200 wie die 400 Meter gewann. Seine goldenen Rennschuhe, die er nach jedem dritten Rennen in die begeisterte Menge wirft, sind schon weltbekannt. Wenn der Hersteller ihn halten will, muss er wohl kräftig drauflegen. Insider erwarten, dass Johnson im Laufe des kommenden Jahres rund $4 Millionen allein durch Werbeverträge einnimmt. Er und andere Symbolfiguren der amerikanischen Sportherrlichkeit, etwa die Schwimmerin Janet Evans, die zwar nach 5 Goldmedaillen in Barcelona diesmal leer ausging, aber dafür im Olympiastadion Muhammad Ali die Fackel in die Hand drücken durfte, sie sind jetzt auch begehrte Redner bei Veranstaltungen der Wirtschaft. Da wechselt schon mal ein Scheck über $25.000 den Besitzer für einen Auftritt von wenigen Minuten. Wer wollte sich da nicht verführen lassen? Die 18-jährige Carrie Strug zum Beispiel galt als Schwachstelle im Team der US-Turnerinnen. Niemand hatte je Notiz von ihr genommen. Aber seit sie sich beim verpatzten Pferdsprung am Fuß verletzte und dann trotz starker Schmerzen noch einmal sprang, um den US-Girls das Mannschaftsgold zu sichern, ist sie eine Nationalheldin. Noch vor 2 Wochen hatte sie im Gegensatz zu den ausgebufften Olympiaathleten nicht mal einen Agenten. Jetzt stapeln sich auf ihrem Schreibtisch die Angebote für Film, Fernsehen und Bildbände, neben der Vielzahl von Werbespots, versteht sich. Allerdings garantiert nicht jede Goldmedaille, dass sie zu Geld gemacht werden kann. Die Profis aus dem Vermarktungsgewerbe schauen sich die sogenannten Amateure aus der Sportbranche genau auf ihre Wirksamkeit beim Publikum an. Die Unschuld in den Augen der schüchternen Carrie Strug, der afroamerikanische Prototyp des Kämpfers und sozialen Aufsteigers Michael Johnson, die Anmut, Erfolg und Intelligenz kombinierende Janet Evans, sie sind die am besten verkäuflichen Idealfiguren. Der vielleicht beste Leichtathlet aller Zeiten, Carl Lewis, kann da trotz seiner unvergleichlichen 9 Goldmedaillen nicht mithalten. Er gilt als arroganter Einzelgänger und nicht gerade telegene Erscheinung. Im Kampf um die Werbemillionen schafft er nicht mehr als Bronze. Ingolf Karnal, Washington.
Das Dass in den USA alles immer ein bisschen greller zugeht, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das 480-köpfige Olympiateam von ARD und ZDF doch sehr auffällig die Rolle des Beobachters verlassen hat und sich zum verlängerten Stammtischgeplaudere verleiten ließ. Andreas Ulrich registrierte sehr aufmerksam als Mitglied der Heimatredaktion des ORB-Sportfernsehens, was dort täglich zur Rechtfertigung über die Monitore und letztlich Fernseher ging.
Vielleicht haben Sie noch eine schnelle Zufallskontrolle, Dopingkontrolle gemacht, denn das scheint die schwerste Hürde zu sein, die die chinesischen Top-Sportlerinnen und Top-Sportler haben, obwohl es sehr, sehr einfach ist, immer nur diesem Land und diesen Sportlern Doping zu unterstellen. Nur weil, wie auch heute wieder hier in amerikanischen Zeitungen zu lesen war, jetzt kommen sie langsam über den Berg hinüber. Nur weil halt das Kreuz ein bisschen breiter ist, aber das ist denn doch schon augenfällig.
Naja, du bist fast ein bisschen gehässig. In diesem Jahr sollen sie bereits bei 1400 Athleten Dopingtests gemacht haben, sagt jedenfalls die Statistik. Aber es ist natürlich schwer, in diesem Riesenreich jedem hinterher zu reisen. Sie wollen es in Eigenregie machen, aber natürlich müssen auch internationale Kontrolleure einmal die Athleten auf die Toilette bitten können. So, also, das scheint der guten Stimmung bei der chinesischen Delegation keinen Abbruch getan zu haben.
Kein Wunder, dass die Asiaten da so fröhlich einmarschierten, vollgedröhnt bis an die Halskrause. Als die Spiele dann so richtig anliefen, da waren es allerdings nicht die Chinesen, sondern eine irische Schwimmerin, die gemein zu Deutschland war.
Michelle Smith wendet als Erste. Und mit welchem Vorsprung? 3,35,74. Sehr schnelle Zeit. Michelle Smith vor Dagmar Hase. Wo ist Kerstin Kielgas? Abgeschlagen. Das wird wohl nicht mehr als Platz 5 werden. Der Olympiasieg für Michelle Smith steht jetzt fest. Was ist aus Dagmar Hase? Dagmar schlägt an und Silber!
Plötzlich, heute Morgen, quasi über Nacht, eine Entscheidung des IOC, die uns heute Morgen hier alle überrascht hat. Das IOC hat von seinem Recht Gebrauch gemacht, einen Fachverband zu überstimmen, to overrule. Und das haben sie gemacht und plötzlich stand heute Morgen Michelle Smith zur Überraschung aller in den Startlisten drin. Die sind kurzerhand korrigiert worden und sie stand dann auch da unten auf dem Startblock. Das Ende dieser Geschichte ist bekannt. Jetzt ist sie zweifache Olympiasiegerin.
Später sogar dreifache. Gemein, die einfach noch nachzunominieren, diese Goldklauerin. Noch gemeiner allerdings, als die deutsche Olympiamannschaft denselben Trick versuchen und Radrennfahrer Jan Ulrich nachnominieren wollte, hat der abgewunken. Naja, nach 5 Tagen war es dann endlich soweit. Im Schießen natürlich.
Nun also das Gruppenbild der Medaillengewinner Christian Klees, Sergei Belaev und Josef Gonzi. Ein toller Tag für das deutsche Olympiateam.
Also, hier ist sie. Und ich hatte schon befürchtet, dass wir dieses schöne Lied Einigkeit und Recht und Freiheit in diese Olympischen Spiele überhaupt nicht mehr hören würden.
Und wir haben sie gehört. Dass es nicht öfter passierte, lag natürlich auch an den gemeinen Gegnern. Zum Beispiel den fiesen Hockeyspielern aus Holland.
Schauen Sie sich den Einsatz von Bovelander und von Janten, dem Keeper, an. Das hätte man auch anders pfeifen können, nämlich auf Strafecke, vielleicht sogar auf 7 Meter für Deutschland. Wieder blockiert Bram Lohmanns mit der 2 eindeutig den ablaufenden deutschen Spieler Volker Fried und dann freie Schussbahn für Taco van den Hohner, das heißt 3:0.
Aber mal unter uns, lieber ehrlich verloren als durch Beschiss gewonnen.
Eine saubere Leistung, wie wohl auch der Sportler Weller, Ronny Weller, sauber ist.
Tja, und für saubere deutsche Verlierer wie Gewichtheber-Silbermedaillengewinner Ronny Weller gab es in Atlanta wenigstens zum Trost goldene Worte.
Er sollte, wenngleich er jetzt enttäuscht ist, wie alle seine Begleiter da hinten, er sollte, wenn er ein bisschen Abstand gewonnen hat, sich auch dieses Silbers freuen. Man kann nicht immer nur die Sterne haben wollen, darf man sie. Aber wenn man sie nicht ganz erreicht, dann freut man sich auch, wenn die Sterne nicht ganz so golden strahlen.
Verantwortlich für das ARD-Programm in Atlanta war Klaus Schwarze. Gegenüber Radio Brandenburg erklärte er:
Gerade wenn man hier die Kollegen der NBC beobachtet, die das amerikanische Programm gestalten, das ist nur auf amerikanische Athleten ausgerichtet. Wir setzen natürlich auch Schwerpunkte da, wo deutsche Athletinnen oder Athleten am Start sind, aber wir zeigen auch alles andere. Wir setzen die Schwerpunkte live nach deutschen Gesichtspunkten, das gebe ich gerne zu. Ich denke auch, dass das die meisten Zuschauer interessiert, aber es ist nicht so, dass wir nun alles andere völlig zur Seite geschoben werden. Man kann nicht alles zeigen, selbst wenn man bestimmte Dinge aufzeichnet und nachschiebt. Irgendwas kommt leider immer zu kurz. Da hilft auch nicht Dreisat, wo die Ballsportarten dann ausgestrahlt wurden. Wir haben, denke ich, jede Menge Vielfalt geboten. Es ist schwer, jedem gerecht zu werden.
Komplettieren wir den Meinungsreigen zur Olympiaberichterstattung durch Heiner Kolb. Er ist Sozialpsychologe an der Universität München.
Ich habe sehr genau geguckt, wie das eben auch mit den deutschen Emotionen ist. Sie waren sozusagen erstmal im Keller, weil die Erfolge blieben ja lange Zeit aus. Und es war sozusagen ein negativer Ethnozentrismus, der auch sehr schnell umschlägt in Jammrigkeit, in Lamoyanz, die deutschen Athleten taugen nichts mehr. Und da war sowas von diesen hohen nationalen Erwartungen sozusagen im Keller zu spüren. Bei den Fachjournalisten, das ist mir sehr deutlich aufgefallen, habe ich sehr wenig von diesem Ethnozentrismus gespürt. Es wurde immer etwas schräg, wenn dann bestimmte Moderatoren im Studio, besonders aufgefallen ist mir mein bayerischer Sportchef hier, der Waldemar Hartmann, der immer gut ist für so ein paar schräge nationale Töne. Also ich habe den Eindruck, dass die ARD und ZDF, obwohl sie bei Olympia ja eigentlich die Konkurrenz der Privaten viel weniger zu fürchten haben, dass sie aber sich doch sehr stark von dort her haben pushen lassen und jetzt versuchen sozusagen erlebnis- und identifikationsorientierter sich zu verhalten. Und das führt möglicherweise dazu, dass zum Beispiel der Medaillenspiegel eine größere Bedeutung hat als früher, jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Ich habe das nicht wirklich systematisch untersuchen können. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da war es bei ZDF und ARD eigentlich tabu, Medaillenspiegel herauszukehren. Das hat man der Bild-Zeitung überlassen. Und das hat sich ja geändert. Auch meine Morgenzeitung, die Süddeutsche Zeitung, bringt auch den Medaillenspiegel. Und da kann man vielleicht schon sagen, dass so quasi der sportliche Standardfaktor Deutschland, ich wähle ganz bewusst diese Formulierung, dass er offenbar eine höhere Bedeutung hat.
20 Jahre später, zentrales Thema Doping. Medienmagazin vom 6. August 2016.
Und das ist eine Riesenüberraschung. Shezana Anwar, eine Bogenschützin, trägt die Fahne für Kenia. Die Läufergeneration und die Läufernation schlechthin. Auch wenn zuletzt, auch dank der Dopingrecherchen von Hajo Seppelt, ein dicker Schatten über den großen Erfolgen der Läufer aus Kenia lag.
Also wenn wir von Dopingproblemen sprechen, dann sprechen wir ganz sicher nicht nur über Russland. Ich glaube, das darf man auch mal ganz klar sagen. Die Russen übrigens auch eine der Nationen, die bald hier einmarschieren werden. Mal schauen, wie die Reaktionen sind. Das ganz große Thema ist das hier in Brasilien bisher nicht gewesen.
Thema weniger in Rio, wie heute Nacht in der Eröffnungszeremonie kurz vor 2:30 deutscher Zeit im ersten der ARD zu hören war. Die erste halbe Stunde im Medienmagazin in der Ausgabe vom 6. August 2016 wird das ein bisschen dann relativieren. Mehr zu der 10-jährigen ARD-Doping-Berichterstattungsgeschichte werden Sie hören. Und das alles wie immer.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Fédération de Russie.
Russian Federation.
Es gibt Reaktionen, aber es gibt nicht nur Pfiffe, es gibt auch Beifall. Es gibt eine Menge Cariocas, also Bewohner von Rio, die gesagt haben, hier ist jeder willkommen. Ich zitiere Alfons Hörmann. Diese russische Mannschaftsgröße widerspricht dem Ziel, ein deutliches Zeichen im Anti-Doping-Kampf zu setzen. Der Weltsport hat nun endgültig eine Bringschuld gegenüber den Sportlerinnen und Sportlern, ein weltweit funktionierendes Anti-Doping-System umzusetzen. Jeden Tag gibt es neue Infos, wer darf jetzt starten. Hajo Seppelt ist schon erwähnt worden, ich denke, das darf man hier doch mal machen, hat erschütternd zutage gefördert, genauso der McLaren-Report, was in Russland Dopingpraxis war in den letzten Jahren. Und da durfte man über den Kollektivausschluss durchaus nachdenken.
Ja, und nachdenken in einer für mich dann doch beobachteten, eher verstärkenden Rolle wurde über Doping in den letzten Wochen gesprochen, als es sonst üblich ist vor Olympia, weil man erst, ja, normalerweise dann widerspricht, wenn Dopingsünder erwischt werden.
Diesmal war es also anders und ich traf mich mit Hajo Seppelt, bevor er nach Rio abgeflogen ist, um das mal grundsätzlich mit ihm durchzusprechen und fragte ihn, ob es tatsächlich nur eine persönliche Wahrnehmung von mir ist oder ob es sowas wie einen Paradigmenwechsel gibt.
Tatsächlich ist das, was wir jetzt erleben, ein Stück weit eine Art Götterdämmerung des internationalen Sports, des organisierten Sports, der maßgeblich darauf zurückzuführen ist, dass Whistleblower und Journalisten Geschichten an die Öffentlichkeit gebracht haben, Fakten an die Öffentlichkeit gebracht haben, die bisher unter dem Teppich schlummerten, von denen zwar viele, die Insider waren, ahnen konnten, dass sie der Realität entsprechen, aber sie waren halt nicht belegbar. Insofern hat tatsächlich der investigative Sportjournalismus in den letzten Jahren dazu beigetragen, dass sich das Bild des Sports, des organisierten Sports in der Öffentlichkeit nicht nur national, sondern international, eigentlich kann man sagen global, nachhaltig verändert hat.
Wie viele Journalisten beschäftigen sich weltweit mit diesem Thema?
Naja, regelmäßig gibt es gar nicht so viele, würde ich sagen. Und in der Tat ist es so, dass die ARD, in diesem Fall der Westdeutsche Rundfunk, für die ARD mit der Gründung der Dopingredaktion im Jahre 2007 einen entscheidenden, wichtigen, bedeutsamen Schritt vorangetan hat. Denn hätte es das nicht gegeben, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen. Die gesamte Arbeit, die investigative Arbeit der Dopingredaktion ist ja nicht so ausgerichtet, dass man nach dem Motto, du fährst mal jetzt irgendwo hin und drehst dort und dann machst du einen Beitrag. Nein, so funktioniert das nicht. Das ist anders. Das ist tatsächlich Kernarbeit. Das ist langfristige Arbeit. Das ist Geduld, die gefragt ist, wenn man an Themen dran ist. Das sind Verbindungen, die entstehen über die Jahre hinweg. Das sind ganz viele auch nicht erfolgreiche Recherchen, aber eben ein paar, die dann doch erfolgreich sind. Inzwischen werden es auch immer mehr. Also wenn man so möchte, auf der Haben-Seite gibt es immer mehr Dinge, die dann auch berichterstattenswert sind und die auch einen Impact haben oder einen Einfluss haben auf den Sport. Aber das heißt immer, man recherchiert, ohne zu wissen, ob am Ende wirklich was dabei rauskommt. Das ist ja eigentlich ganz normal, aber die Erwartungshaltung in vielen Medien ist, glaube ich, früher immer und sicherlich auch heute noch in großen Teilen so, man arbeitet an einem Thema und dann muss was dabei rauskommen. Das ist aber bei Doping ganz schön schwierig, denn Doping ist ein Berichterstattungsgegenstand, der sich immer im Dunkeln, immer im Konspirativen abspielt. Doping ohne Lüge existiert überhaupt nicht. Wer dopt, der lügt automatisch, weil er ja anderen etwas vormacht, dass seine Leistung eben nicht durch künstliche Mittel verändert, manipuliert worden ist. Und daran zu kommen, ist nicht so einfach, denn wer will schon darüber reden? Und insofern ist es schon etwas, was mit dicken Brettern bohren zu tun hat. Und diese Bretter zu bohren, ist mir, ist anderen in der Dopingredaktion halt, wenn man so möchte, gestattet worden. Das war der lange Atem, der da zählte. Und der hat am Ende dazu beigetragen, dass eben viele Fehlentwicklungen des Spitzensports, die es übrigens schon lange gibt, die sind ja nicht neu, aber dass diese eben jetzt auch aufgedeckt worden sind.
Aber auch Fehlentwicklung des Journalismus. Ich kann mich erinnern, als Sie im Jahre 2006 abgelöst wurden als Schwimmreporter der ARD durch einen Neuzugang in der Sportreporterfamilie, hatte man Sie beauftragt mit Dopingberichten?
Rückblende ins Jahr 1996.
Die Welle der Begeisterung, denke ich aber einmal, könnte jetzt Tom Dolan doch ins Ziel tragen. Leichter Vorsprung für den Weltrekordhalter, für den Weltmeister. Tom Dolan ist Olympiasieger.
Olympische Sommerspiele, vor 20 Jahren, 1996 in Atlanta. Hajo Seppelt trug die Begeisterung des Wettkampfes via ARD in die deutschen Fernseher. Er war ARD-Schwimmreporter beim SFB. In wettkampfarmen Monaten recherchierte er auch über Doping im DDR-Schwimmsport und kritisierte intern die ARD, dass zu wenig über aktuelles Doping berichtet würde.
Bei der 84. Tour de France gibt es erstmals einen deutschen Sieger. Mit 23 Jahren fährt Jan Ullrich ins Geschichtsbuch des Sports.
Die Mutter setzt voll auf Sieg. Die Fachleute sehen in ihm den Star der kommenden Tourjahre. Der Trainer kürt ihn zum König.
Jetzt habe ich es geschafft, jetzt glaube ich es endlich. Und ich muss immer ein bisschen Zeit reinlassen, dass ich überhaupt richtig kapiere.
Die Tour de France 1997. In der ARD ist man überwältigt vom Zuschauerinteresse. Tour de France-Reporter Hagen Bosdorf damals.
Am Sonntag haben die ersten und die dritten Programme zusammen fast 60% erreicht mit der Tour de France.
Also das zeugt schon davon, dass sich die Leute diesmal dafür interessiert haben.
Diesmal. Das tagelange Extremradfahren durch Frankreich hatte zum ersten Mal einen deutschen Helden. Die ARD sortierte die Ressourcen neu. Gelegenheit, RTL, das mit Boxen und Formel 1 sehr erfolgreich war, mit dem publikumswirksamen Aufbau einer Nicht-Ball-Sportart im Fernsehen zu zeigen, dass man auch in der Lage ist, Events zu kreieren. Doch ein Jahr später schon zeigte sich das Dilemma.
Was hat die Tour de France mit Radfahren zu tun?
Das hat es in der Geschichte der Tour de France noch nicht gegeben. Bereits vor der Ankunft der Fahrer wartet die Sonderpolizei CAS vor den Teamhotels.
Blut, Dopingmittel, EPO.
Die Polizei spielt bei dieser Tour de France eine immer größere Rolle und das missfällt den Aktiven.
Jetzt haben wir genug. Die Polizei muss unbedingt uns in Ruhe lassen. Wenn nicht, dann stoppen wir.
Fahrerstreik.
Tour de France, sagen die einen, die Tour der Leiden, die in einen Dopingskandal hineingeschlittert ist.
Ich glaube, hier kann ich mehr ein Wort jetzt. Alle denken noch, die sind alle drogensüchtig, die schlucken noch Pillen ohne Ende. Das ist totaler Blödsinn.
Bereits 1998 war es nicht mehr zu übersehen, was die Tour de France eigentlich war. Und erst 8 Jahre später, 2006, einer ARD-Dokumentation den Titel gab. Die rollende Apotheke. Doch mit fatalen Folgen. Die Radprofis um Jan Ullrich trugen das Logo des ersten Programms der ARD auf den Trikots. Es floss Geld für exklusive ARD-Interviews. Der inzwischen zum ARD-Sportkoordinator aufgestiegene Sportreporter Hagen Bosdorf schrieb 2005 zudem als Co-Autor an einer Autobiografie von Jan Ullrich mit, in dem, Zitat aus dem Werbetext des Buches, der sympathische Rostocker Junge seine Geschichte erzählt. Wie wir heute wissen, erzählte Ullrich erst 8 Jahre später seine Geschichte ehrlicher und gestand Doping mit manipuliertem Eigenblut. Die ARD drohte mit so viel unkritischer Nähe zu den Akteuren in die Dopingstrukturen hineingezogen zu werden. Ein offener Bruch mit der bisherigen Praxis war unausweichlich. So wurde zunächst beschlossen, mit dem Abwerben eines Sportreporters von RTL zwei Probleme zu lösen.
Erstens, Schwimmen soll in Zukunft Tom Bartels kommentieren, den die Kollegen aufgrund seiner Talente und seiner Reporterfähigkeiten für den Besseren hielten. Und zweitens sollte Hajo Seppelt ermuntert werden, den Bereich der Hintergrundberichterstattung im Sport zu stärken. Ein Bereich, der eben in der Vergangenheit in der ARD ja kritisiert wurde, auch von Hajo Seppelt selbst kritisiert wurde. Und deswegen erschien es eben angebracht, beide Probleme auf einen Schlag zu lösen.
So im Juni 2006 der ARD-Sportkoordinator Hagen Bosdorf. Auch wenn dieses Verfahren nach Kollegenbashing aussah, ist im Rückblick der Eklat, der sich danach anschloss und letztlich auch den Wechsel in der ARD-Sportkoordination beschleunigte, ein Glücksfall für den kritischen, investigativen Sportjournalismus gewesen. 2007 gründete die ARD eine Dopingredaktion. Alle Sportarten kamen auf den Prüfstand. Dopingklauseln beim Sportrechteerwerb eingeführt, die den Abbruch der Übertragung im Dopingfall erlaubten. Der damalige ARD-Vorsitzende und SR-Intendant Fritz Raff.
Kommt darauf an, sind es Einzelfälle, ist es systematisch, wie wird dagegen vorgegangen in der jeweiligen Sportart. Also es gibt ja sehr vieles, was hier zu beachten ist. Insofern bleibt das immer eine situationsbezogene Entscheidung, wie wir mit der einen oder anderen Sportart umgehen.
Dokumentationen und Berichte über Schwächen bei der Dopingfahndung sowie Doping in vielen Ländern, zum Beispiel China, Nordkorea, Kenia, Russland, folgten. Aber auch in Deutschland.
Im Sport zeichnet sich ein neuer Dopingskandal ab. Nach ARD-Informationen sollen insgesamt 30 Sportler in einer Wiener Blutbank illegale Bluttransfusionen bekommen haben. Rund 20 Sportler, Biathleten und Skilangläufer sollen aus Deutschland kommen.
Die Tagesschau im Januar 2008. Aber Rückschlag für die Dopingredaktion. Man widerstand dem Druck der Öffentlichkeit, Namen zu nennen, um nicht vom Dopingsystem abzulenken und Informanten zu schützen. Die Kritik am Doping verkehrte sich dadurch ins Gegenteil und wurde zur Kritik am Journalismus. Die ARD in diesem Feld noch unerfahren ruderte zurück. Sportreporter Michael Antwerp ist 2 Tage nach der Tagesschau-Meldung.
Bevor wir aber zum Sport kommen, gibt es noch etwas klarzustellen in eigener Sache. Es hat viel Unruhe gegeben in den letzten Tagen um eine Meldung, eine ARD-Meldung, in der pauschale Dopingvorwürfe erhoben wurden. Ich darf die Gelegenheit nutzen, uns öffentlich für diese journalistische Fehlleistung zu entschuldigen. Es ist nicht vertretbar und mit unserer Berufsausfassung auch nicht vereinbar, wenn solche Pauschalverdächtigungen erhoben werden, ohne dafür belegbare und nachprüfbare Fakten zu haben. Wohlgemerkt stehen wir zur journalistischen Aufklärungsarbeit, aber erst dann wieder, wenn es nachprüfbare und belegbare Fakten gibt.
Die ARD-Doping-Redaktion wurde professioneller, lieferte Fakten, Inneneinsichten mit versteckter Kamera, fand Zeugen, die vor der Kamera aussagten und strahlte auch über zu den Sportjournalisten, die die jeweilige Sportart in der TV-Präsenz gefährdet sehen. Denn so WDR-Sportchef Steffen Simon in einem Interview vor 9 Jahren:
Du gehst da auf ein Feld, das weder bei denjenigen, über die du berichtest, sehr beliebt ist, wenn du darauf gehst, noch bei den Zuschauern. Das Thema Doping ist keines, das ich als Zuschauer zwingend sehen möchte. Sport ist Information, aber Sport ist eben auch Unterhaltung. In diesem Bereich Unterhaltung, den der Sport mit abdeckt, ist ein Dopingberichterstatter immer der Spielverderber. Also man wird wenig Beifall bekommen für das, was man da tut, jedenfalls nicht von einer breiten Masse. Insofern muss man relativ dickfällig sein.
Das Team um Hajo Seppelt verdirbt vor allem das Spiel der Dopingmafia, schützt damit auch Sportler vor Gefährdung ihrer Gesundheit und den falschen Erwartungen des Publikums. Das korrupte Dopingsystem wehrt sich mittlerweile in ungeahnter Stärke, wie besonders bei den letzten Recherchen zum staatlich unterstützten Doping in Russland deutlich wurde.
Neuer Verdacht: Dopingvertuschung mit Hilfe des Geheimdienstes.
The criminal act planned by the Russian Secret Service.
Russland wittert eine Verschwörung des Westens.
Doping
für die Russophoben. Warum hat die ARD einen Film gesendet, der unsere Leichtathleten verunglimpft? Und das kurz vor der Entscheidung über die Teilnahme unserer Mannschaft bei Olympia.
Die beneiden uns um unsere Erfolge. Die wollen nicht, dass wir gewinnen.
Teil 2 des Interviews mit Hajo Seppelt gleich. Nach Kraftwerk. Wie würden Sie die Entwicklung der letzten 10 Jahre beschreiben? Wann hat sich da was geändert und warum?
Tatsächlich war es vor 10 Jahren noch so, dass Kritik, wenn sie dann die Inhalte der Berichterstattung betraf, als Beleidigung aufgefasst worden ist. Man redete nicht über diese Fehlentwicklung im System, aber nach einer gewissen Zeit, und es ist schon durchaus länger her inzwischen, gab es tatsächlich auch einen Wandel im Denken und auch im Handeln. Ich glaube, man hat schon erkannt, dass diese unheilige Nähe zu den Berichterstattungsgegenständen über den Verkauf oder den Kauf von Fernsehrechten gelegentlich hochproblematisch sein kann, weil damit natürlich auch eine Erwartungshaltung verbunden ist, nämlich der Vertragspartner, dass man dieses Produkt positiv darstellt. Und das ist ein Interessenkonflikt für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, überhaupt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, eigentlich für den gesamten Journalismus. Und in dieser Spannungssituation haben wir uns lange befunden, aber ich finde, dass der Weg, der eingeschlagen worden ist, ein richtiger ist und inzwischen folgen dem auch immer mehr. Also ich habe schon den Eindruck, dass es in der ARD seit ein paar Jahren eine durchaus deutliche Unterstützung für die Arbeit der Dopingredaktion gibt. Es gibt inzwischen übrigens auch andere Fernsehanstalten weltweit, bei denen ich das Gefühl bekommen habe, dass sie ein Stück weit auch unserem Beispiel gefolgt sind, das jetzt auch machen, zum Beispiel France 2 in Frankreich, die BBC in England. Channel 4 auch aus Großbritannien kam auf mich zu. Also da gibt es wirklich einen Paradigmenwechsel in der Sportberichterstattung. Und woran es liegt, dass es diesen gibt, ich glaube, es hat schon damit zu tun, zumindest in Deutschland, dass die Dopingredaktion unter dem Dach des WDR den einen oder anderen journalistischen Erfolg auch hatte, der auch einen Impact hatte, also wirklich einen Einfluss hatte, eine Auswirkung hatte auf die Sportorganisationen. Das ist auffällig. Und jetzt auch mit der Geschichte über Russland, mit Doping in Russland, mit dem mutmaßlichen staatlich gestützten Doping in Russland, ist die Aufmerksamkeit noch einmal deutlich erhöht worden. Und es ist, glaube ich, vielen Leuten klar geworden, dass es im Sportjournalismus eben nicht nur die, wenn man so möchte, herkömmliche Sportberichterstattung braucht. Also manche sagen despektierlich die 1:0 Berichterstattung, sondern dass es eben auch eine hintergründige, kritische, hinterfragende Berichterstattung geben muss. dass Sport eben nicht nur Entertainment ist, sondern dass die sogenannte schönste Nebensache der Welt eigentlich nicht immer nur schöne Seiten hat. Und die gilt es auch zu beleuchten.
Nun ist ja das Phänomen des Dopings, auch des, ich sag mal, staatlich geduldeten und staatlich geförderten Dopings nicht neu. Es wurde sogar in der bundesdeutschen Olympiabewegung so etwas festgestellt, bei den Olympischen Spielen zum Beispiel 1972, parallel auf der anderen Seite die DDR. Also es ist eigentlich für, ich sag mal, normale Betrachter mittlerweile klar, dass hier ein hohes Gefährdungsrisiko besteht. Und dennoch hat man den Eindruck, vor Rio gibt es sowas wie einen Paradigmenwechsel. Eine ganze Sportart wird aus Russland ausgeschlossen, möglicherweise. Und das wäre zu hinterfragen, ist Sochi total neu zu bewerten? Wie sehen Sie es? Woher kommt dieser Qualitätsumsprung?
Naja, wir haben natürlich mit dem Beispiel Russland ein besonders krasses Beispiel. So wie es nach den Fakten aussieht, geht es hier um ein systematisches, gesteuertes, gefördertes, gelenktes Doping vom Staatsapparat, politisch gesteuerter Sportbetrug im größten Land der Welt, erst in der Kernsportart der Olympischen Spiele der Leichtathletik, jetzt offenkundig auch noch in einer Reihe anderer Sportarten. Dass das natürlich auch die Diskussionen weltweit ziemlich stark befeuert, liegt auf der Hand. Insofern liegt es natürlich auch an der Ausprägung, an der besonderen Ausprägung und an der Dimension insgesamt dieses Problems Russland, das jetzt in der ganzen Welt darüber diskutiert wird. Noch dazu kommt es, dass in diesem speziellen Fall Russland ja so gut wie alles dementiert, jedenfalls war das bis vor kurzem noch so, immer gesagt hat, das ist ja nur eine reine Propaganda des Westens, damit natürlich auch wieder Gegenreaktionen provoziert hat. Dadurch schaukelte sich das noch mehr hoch. Es wurde am Ende zu einer Angelegenheit von nationalem Rang für Russland, Russlands Sport quasi zu schädigen oder zu kritisieren, kam einer Beleidigung Russlands insgesamt gleich. Also das Ganze spielte auf einer Ebene, die schon unvergleichlich ist, historisch beispiellos geradezu. Wenn sich dann Kreml-Sprecher und Sprecher des russischen Außenministers zu solchen Vorgängen äußern, dann hat das eine Dimension, die es früher nicht hatte. Insofern ist der Sport auch auf die politische Agenda gehievt worden, wie sonst noch nie, und zwar der Sportbetrug, ganz massiv. Doping als Eingriff in die Integrität des sportlichen Wettbewerbes bekommt plötzlich eine Dimension, die man vorher so nicht erwartet hatte. Es ist tatsächlich der kalte Krieg des Sports, der momentan tobt. Und das führt natürlich auch zu einer ganz großen Wahrnehmung, aber auch zu einer großen Chance, nämlich einem Wechsel in der Governance von Sportorganisationen, der längst überfällig ist. Es gibt Leute, die sagen, und ich kann mich dem anschließen, wenn wir meinetwegen in 50 Jahren uns Sportorganisationen von heute anschauen, von Anfang des 21. Jahrhunderts, sind wir ja fast noch, dann wird man womöglich sagen, das war eine Organisation, das war ein Regieren, das war ein Führen wie im Mittelalter. Der Sport hinkt in seinen Strukturen völlig modernen Formen von Good Governance hinterher. Und es ist deshalb an der Zeit, dass dieses auch offenkundig wird. Denn nur, und das zeigen ja auch unsere Recherchen, öffentlicher Druck führt dazu, dass es Veränderungen geben könnte.
Soweit der kleine Radio 1 Medienmagazin Schwerpunkt zur 10-jährigen Geschichte der ARD-Dopingberichterstattung.
Medienmagazin. 25 Jahre on demand.
Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den Medienmagazin-Podcast bitte gern weiter. Mit einem Link zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, samstags zwischen 18 und 19 Uhr. Oder hier in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin.
Radio 1 Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.